Wenn Sie Ihr Redeskript weiter vorlesen, werde ich Ihnen das Wort entziehen.
Die Vorwürfe sind ebenso schwerwiegend. Und Ihre Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit des Amtes drohen Schaden zu nehmen.
Frau Dietsch,
daher sollten wir
wirklich,
alle den gleichen Anspruch haben.
Sie kommen mit einem Haufen von Vorwürfen und Unterstellungen und Glaubwürdigkeitsverlust. Sie begründen nicht die Dringlichkeit. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort.
Es geht hier um ein Aufklärungsinteresse des Rates.
Ja,
ich weiß es, Herr Oberbürgermeister. Jetzt lassen Sie mich mal drei Sätze am Stück ausführen.
Nein, nein.
Herr Oberbürgermeister, was ist Ihr Vorschlag eigentlich?
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Um was geht es eigentlich bei der sogenannten Flugplatz-Affäre? Im Mittelpunkt steht die Frage, warum haben sich Landrat Sebastian Schuster und auch Bonns Oberbürgermeister Guido Deus gegen den Ankauf eines Grundstücks am Flugplatz Hangelar ausgesprochen? War es, um Kreis und Stadt vor möglichen Risiken zu bewahren oder um einen großen CDU-Parteispender einen Gefallen zu tun? Dieser Verdacht steht im Raum. Die Stadtwerke Bonn haben ein Compliance-Verfahren eingeleitet, sie haben Anwälte eingeschaltet und die Staatsanwaltschaft informiert. Politisch eskalierte der Vorgang mit gegenseitigen Vorwürfen, der Androhung strafrechtlicher Schritte und einem Eklat im Bonner Stadtrat. Es gibt also viel zu besprechen, mit heute gleich zwei Gästen, nämlich mit Sarah Zorlu, der SPD-Fraktionschefin im Kreis, und mit Daniel Rutte, Fraktionschef der Grünen im Bonner Stadtrat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Guten Morgen.
Ich muss Ihnen gestehen, dass Sie beide heute nicht meine erste Wahl waren. Ich sage das Gästen wirklich nie eigentlich. Heute muss ich es machen, denn eigentlich wollten wir das Gespräch mit dem Bonner Oberbürgermeister Guido Deus und mit Landrat Sebastian Schuster führen. Landrat Schuster hat das Gespräch erst zugesagt, dann kurz vorher abgesagt. Guido Deus sagt, dass er gar nichts mehr sagt. Und zwar bis zum 5. Februar. Das hat mir seine Pressesprecherin erklärt. Wie erklären Sie sich diese große Sprachlosigkeit aktuell?
Ich kann es nicht nachvollziehen. Wir haben eine konkrete Frage und die kann man eigentlich auch ganz klar beantworten.
Die lautet?
Warum hat der Landrat Schuster sich gegen das Ankaufsrecht entschieden? Dazu haben wir noch sachlich keine Antwort bekommen, außer rechtlichen Bedenken, die meiner Meinung nach nicht überzeugen.
Wie erklären Sie sich, dass Oberbürgermeister Guido Deus jetzt sagt, nein, gar keine Fragen mehr, ich brauche jetzt noch mehr Zeit?
Also eine richtig gute Erklärung habe ich nicht. Es ist aber leider die Fortsetzung dessen, was wir jetzt seit Mitte Dezember erleben. Wir hatten da am 15. Dezember diese Ratssitzung, wo Argumente vorgelesen wurden und dann wurde gesagt, wir schicken das direkt im Nachgang der Ratssitzung. Wir haben es dann kurz vor Weihnachten über eine Woche später bekommen. Dann wurde gesagt, wir klären das alles auf Anfang Januar in einer Fraktionsvorsitzendenbesprechung. Da wurden es auch nur Pressestatements vorgelesen, statt Fragen zu beantworten. Dann wurde jetzt in der letzten Ratssitzung vergangene Woche gesagt, nee, wir machen das nächste Ratssitzung. Also irgendwie muss es immer später sein. Eigentlich sind die Fragen nicht so kompliziert. Wir warten jetzt seit anderthalb Monaten auf Antworten.
Wie lange warten Sie im Kreis?
Wir haben im nicht öffentlichen Teil Antworten bekommen. Wir haben jetzt beantragt in der Kreisausschusssitzung, dass wir über das Thema öffentlich sprechen wollen. Somit haben wir es auch öffentlich diskutiert. Es wurden rechtliche Bedenken geäußert, aber die, wie gesagt, nicht überzeugend sind. Also wir reden hier von einem Ankaufsrecht, wenn wir von einem Ankaufsrecht zurücktreten, dass da vielleicht Kosten, also das Risiko zu hoch wäre. Also wovon reden wir? Notarkosten, Gutachterkosten, also das ist schon überschaubar eigentlich. Und darauf ist der Landrat nicht eingegangen. Im Gegenteil, er hat uns mit Strafanzeige gedroht, er hat uns unsere Kompetenz permanent in Frage gestellt. Also er ist auf die Sache, auch die Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün sind nicht auf die Sache nicht eingegangen.
Wir wollen das gleich ein bisschen sortieren und diesen durchaus komplexen und komplizierten Fall, der sich aber am Ende genau auf eine, vielleicht zwei Fragen konzentriert. Sie, Herr Rutte von den Grünen, haben auch einen gesamten Fragenkatalog eingereicht. Ich glaube mit über 25 Fragen, die Sie eigentlich in der letzten Ratssitzung per Dringlichkeitsantrag noch auf die Tagesordnung setzen lassen wollten. Was sind denn aus Ihrer Sicht die, ich sag mal, drei kritischsten Fragen, die wirklich im Raum stehen, die wahrscheinlich auch darüber entscheiden, ob wir uns hier in einem Skandal oder eben nicht in einem Skandal befinden?
Ja, genau. Also zur Einordnung diese 25 Fragen. Wir haben schon zur Ratssitzung gesagt, wirklich prioritär beantwortet haben wollen wir drei davon. Wenn die anderen mit dem jetzt in Anfertigung sich befindlichen Rechnungsprüfungsberichts beantworten, ist das in Ordnung. diese drei zielen eigentlich auf die Argumentation des Oberbürgermeisters, dass seine Beteiligungsverwaltung ihm da Argumente geliefert hätte, gegen das Ankaufsrecht stimmen zu wollen. Und auch die Frage, wann war das Ganze eigentlich bekannt, dass die jetzigen oder bisherigen Betreiber der Flugzeugwerft ausscheiden wollen und das Grundstück verkaufen sollen? Also eigentlich schon seit über einem Jahr offenbar war klar, dass das ansteht, dass die aussteigen wollen. Und da hätte man wesentlich mehr Vorbereitungszeit gehabt.
Bevor wir zu dieser jetzt gerade schon mehrfach angesprochenen Ratssitzung gleich mal kommen, Frau Zollo, im Kreis ist ja nicht so, dass der Landrat Fragen gar nicht beantwortet hätte. Also er hat ja durchaus ein paar Fragen auch der Öffentlichkeit, der Medien beantwortet und hat immer wieder verwiesen auf unabsehbare Risiken, die es eventuell durch diesen Kauf hätte geben können. Sie haben gerade schon angedeutet, dass es aus Ihrer Sicht diese Risiken überhaupt nicht gibt. Das heißt, Sie können diese Risiken ausschließen, die der Landrat hervorbringt?
Die Fachleute im Rhein-Sieg-Kreis in seinem Hause konnten diese auch ausschließen. Es ist ja nicht so, ich hätte das nachvollziehen können, wenn der Landrat auf das Ankaufsrecht verzichtet, wenn die Fachleute im Rhein-Sieg-Kreis sagen, ja, also es bringt uns nichts, über dieses Grundstück mitzuentscheiden. Es ist strategisch für uns uninteressant. Wir haben keinerlei Interesse. Aber dieses Grundstück hat einen Vermögenswert, somit einen Vermögensvorteil. Und somit muss man sich schon die Frage fallen lassen, warum man auf ein strategisches Geschäft freiwillig verzichtet und zumindest ein Ankaufsrecht nicht wahrnimmt. Das ist noch kein Vorkaufsrecht. Insofern hätte man offene Fragen in dieser Zeit, in diesen 6 Monaten ausräumen können und immer noch zu der Entscheidung kommen können, das macht für uns keinen Sinn. Dann hätte ich eine andere Reaktion des Landrats Schusters auf jeden Fall nachvollziehen können. Aber das ist hier nicht gegeben. Einfach zu entscheiden, dass die Vertreter des Rhein-Sieg-Kreises anders abzustimmen haben. Das ist ein Durchdrücken und das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich will gar nicht so sehr über diese ganzen Details des Falles sprechen, sondern mehr über die momentan herrschende Atmosphäre, die politische Stimmung seit 2-3 Wochen. Besonders in der letzten Ratssitzung. Sie haben diesen Dringlichkeitsantrag eingebracht mit dem Wunsch, 25 Fragen beantwortet zu bekommen. Und dann, so muss es formal sein, muss ein solcher Antrag erstmal auf die Tagesordnung. Der Oberbürgermeister hat Folgendes dazu gesagt.
Die Verwaltung hat darum gebeten, den Punkt 6.6 nicht heute, sondern am 5.2. in der Ratssitzung zu behandeln. Hintergrund ist, dass umfangreich geantwortet werden soll, aber diese Antworten erarbeitet und auch abgestimmt sein müssen, natürlich zwischen Beteiligungsverwaltung, Rechtsamt und auch Rechnungsprüfungsamt wegen dem laufenden Verfahren. Deswegen unser Vorschlag, Ihrem Antrag nachzukommen, aber in der Sitzung am 5.2.
Herr Rothe, ist das nicht total nachvollziehbar, was der Bonner Oberbürgermeister da ausführt? Warum hat man dem nicht zustimmen können?
Weil es, habe ich ja eben schon ausgeführt, eigentlich die Fortsetzung einer gewissen Verzögerungstaktik, so erscheint es zumindest, ist. Und ich hatte gerade schon gesagt, dass diese drei Fragen, die wir prioritär beantwortet haben wollten, eigentlich sehr einfach zu beantworten sind, teilweise sogar mit Ja oder Nein. Und dieses immer nach hinten schieben und dann auch der Vorwand, dass man ja das dann am Stück beantworten könnte, ist einfach nicht nachvollziehbar, weil ich gehe davon aus, dass, oder befürchte eigentlich, dass auch am 5.2. die ganze Sache noch nicht abgeschlossen sein wird, weil ja auch noch an anderen Stellen, also ich hatte schon das Rechnungsprüfungsamt, das den ganzen Vorgang prüft, erwähnt und auch das Compliance-Verfahren der Stadtwerke läuft ja noch. Und insofern ist eigentlich nicht zu erwarten, dass es komplett abgeschlossen ist, aber zumindest von der politischen Seite, der Bewertung, der Motivation her, hätte man hier einen deutlichen Schritt voran machen können.
Es ging ja in diesem Moment der Ratssitzung um die Frage, ist der Antrag dringlich, ja oder nein? Ihre Co-Vorsitzende der Grünen, Friederike Dietsch, hat daraufhin, und das hören wir uns jetzt wirklich mal in voller Länge an, weil es da um diesen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Eklat ging, in dem Moment, wo Oberbürgermeister Guido Deus ihr nämlich dann das Mikrofon irgendwann abgedreht hat.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, noch keine 100 Tage im Amt steht eine Compliance-Anzeige der größten Konzerntochter der Stadtwerke Bonn im Raum und die Medien überschlagen sich mit Berichten über eine mögliche Grundstücks- und Spendenaffäre des Oberbürgermeisters. Schritt für Schritt kommen neue Details ans Licht. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Ihr Verhalten wirft in jedem Fall Fragen auf und jetzt haben Sie die Chance, Ihre eigenen Ankündigungen zur Transparenz endlich wahrzumachen. Als Kommunalpolitikerin besorgt es mich sehr, was die aktuelle Situation mit dem Ansehen der Lokalpolitik als Ganzes,
aber insbesondere mit dem Amt des Oberbürgermeisters macht. Es steht der Vorwurf im Raum, dass die CDU hohe Spenden für den Wahlkampf des Oberbürgermeisters entgegengenommen
hat. Frau Dietsch, Sie führen wirklich in der Sache aus. Ich bitte Sie jetzt, die Dringlichkeit zu begründen.
Die Dringlichkeit liegt genau darin, dass diese Vorwürfe so gravierend sind, und das möchte ich damit gerne noch mal darstellen, dass es keinen weiteren Aufschub duldet. Es ist ja schon öffentlich bekannt, dass es keine Empfehlung des Beteiligungsmanagements gegen die Ausübung des Einkaufsrechts gegeben hat. Damit kennen wir bisher keinen nachvollziehbaren Grund für das Handeln des Oberbürgermeisters. Der Rat ist nicht der richtige Ort, um zu bewerten, ob Wahlkampfspenden ordnungsgemäß verbucht oder angemeldet wurden.
Frau Dietsch, ich bitte Sie ein letztes Mal, bevor ich gezwungen bin, Ihnen das Wort zu entziehen, zur Dringlichkeit zu sprechen und nicht weiter zum Inhalt. Wenn Sie Ihr Redeskript weiter vorlesen, werde ich Ihnen das Wort entziehen.
Das ist exakt die Begründung. Ich mache gerne weiter. Der Stadtrat hat einen Anspruch darauf, dass alle Zweifel daran, der OB habe allein im Interesse der Stadt gehandelt, schnellstmöglich ausgeräumt werden. Es ist nicht ausreichend, auf einen Bericht des Rechnungsprüfungsamtes in mehreren Wochen zu verweisen, Herr Heid. Die Aufgabe des RPR, und das wurde ja extra in eine Fraktionsvorsitzendenbesprechung einberufen, um uns das zu erklären, ist es, die Stadtverwaltung zu kontrollieren. Das bedeutet, dass die Stadtverwaltung und der OB sich jetzt nicht hinter dem RPR verstecken können, sondern selbst Antworten geben müssen. Die Vorwürfe sind ebenso schwerwiegend. Und Ihre Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit des Amtes drohen Schaden zu nehmen.
Frau Dietsch,
daher sollten wir
wirklich,
alle den gleichen Anspruch haben.
Sie kommen mit einem Haufen von Vorwürfen und Unterstellungen und Glaubwürdigkeitsverlust. Sie begründen nicht die Dringlichkeit. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort. Ich finde es sehr bedauerlich, dass Sie mich dazu genötigt haben. Herr Baumann wird seinen Spaß daran haben. Ich weise weit von mir, dass irgendjemand den Versuch macht, irgendetwas zu vertuschen oder weit wegzuschieben. Ich habe Ihnen hier für die Verwaltung einen Vorschlag unterbreitet, wie wir außerhalb des eigentlichen Vorgehens in Sachen Dringlichkeit oder Verfristung in der nächstmöglichen Sitzung genau über Ihren Antrag beraten und Ihnen Antworten zugesagt. Und diesem werden wir hoffentlich dann auch so folgen. Wir können das gleich abstimmen lassen.
Also, wir haben uns das jetzt mal bewusst in voller Länge angehört, damit sich jeder einen eigenen Eindruck verschaffen kann. Herr Rutte, hat der Oberbürgermeister nicht recht? War das nicht wirklich eine ganz bewusste Provokation, um den OB vorzuführen, um ihn zu nötigen, wie er sagt, das Mikro abzustellen? Weil an dieser Stelle ging es ja wirklich ausschließlich um die Dringlichkeit.
Ja, aber also das, was meine Kollegin da vorgebracht hat, dem wurde ja von anderen Seiten auch zugestimmt. Also insbesondere der Herr Heid von der CDU hat auch gesagt, ja, es ist dringlich, das zu behandeln, aber wir machen das trotzdem nicht heute, sondern erst am 5.2. So in der Art.
Aber Sie haben ja ganz offensichtlich, also Frau Dietsch hat ja ganz offensichtlich diese Möglichkeit genutzt, um eben im Rat inhaltlich nochmal gegen den Oberbürgermeister vorzugehen. Würden Sie das nicht so sehen?
Also es ist natürlich bei der Begründung der Dringlichkeit, es ist immer so, dass sich ein Stück weit die Begründung der Dringlichkeit und Inhalte vermischen. Das ist, sage ich mal, sehr üblich im Rat. Es ist ja, aber beispielsweise, wenn man guckt, diese Aussage, das schadet dem Amt des Oberbürgermeisters, deswegen ist es dringlich. Wenn wir jetzt hier in der Stadt noch 2 Wochen weiter rätseln oder noch 2 Monate weiter rätseln, ich finde, das ist eigentlich eine nachvollziehbare Begründung der Dringlichkeit. Und was passiert ist, muss man dann natürlich ein Stück weit einflechten in diese Begründung.
Ich nehme mal noch eins mit, weil da sind 2, 3 interessante Punkte drin, die auch im Kreis ehrlicherweise auch eine Rolle gespielt haben. Also einmal den Umgang mit den Medien. Also Herr Deus hat einen GA-Reporter explizit angesprochen, Herrn Baumann, der dann seine Freude haben werde, impliziert eine gewisse tendenziöse Berichterstattung, zumindest mal. Da sprechen wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Thema 2 ist aber die Tatsache, das Mikrofon abzudrehen. Ein Vorgang, den es sehr, sehr selten im Rat gibt, auch im Kreistag sehr, sehr selten gibt. Also immer dann, wenn oft extreme Parteien zu lange reden, dann kann das mal vorkommen, aber in der Form hatten wir das selten. Es ging dann eben noch weiter, der von Ihnen gerade eben angesprochene CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Heid und danach der Fraktionsvorsitzende der Linken Michael Faber.
Das, was Sie jetzt gerade eben gemacht haben, ist aus meiner Sicht eine Fortsetzung eines Verhaltens, was mich nicht überrascht, was ich aber hier ob der Würde dieses Hauses nicht kommentieren möchte.
Herr Dr. Faber.
Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Hayek, die Würde des Hauses, also wirklich, kommen Sie mal ein bisschen runter. Es geht hier um ein Aufklärungsinteresse des Rates.
Ja,
ich weiß es, Herr Oberbürgermeister, jetzt lassen Sie mich mal drei Sätze am Stück ausführen.
Nein, nein. Ein ganz klares Nein. Wir sind in der Diskussion über die Tagesordnung. Wir reden über eine Dringlichkeit. Wir hatten Rede gegen Rede. Herr Dr. Faber, Sie haben das Wort. Zu jedem anderen Punkt.
Nein, auch zu diesem Punkt, Herr Oberbürgermeister.
Haben Sie nicht.
Herr Oberbürgermeister, was ist Ihr Vorschlag eigentlich? Was haben Sie hier Vertagung von der Tagesordnung vorgeschlagen? Darüber wurde hier noch nicht mit Für- und Gegenrede abgestimmt. Sie schlagen doch hier Vertagung.
Tja, da war das Mikrofon dann wieder aus. Herr Rutte, eine Situation, die Sie im Stadtrat, glaube ich, so auch noch nicht erlebt haben, oder?
Nee, das haben wir in der Tat noch nicht erlebt, also ich zumindest nicht in den letzten 6 Jahren. Der Oberbürgermeister ist ja der Sitzungsleiter dieser Ratssitzung und auch zur Neutralität verpflichtet. Und insbesondere so ein persönlicher Kommentar und ironische Seitenhiebe in Richtung der Presse, die dann hinten auf der Zuschauertribüne sitzt, sind auch absolut unangebracht. Ist auch einfach, also ich finde es auch einfach unangenehm, das jetzt nochmal zu hören. Der Kollege vom Generalanzeiger saß hinten drin, wird gesprochen. Er hat ja keine Möglichkeit, sich dazu zu äußern.
Da sprechen wir gleich auch nochmal in Ruhe drüber, über den Umgang mit den Medien, ganz explizit die Schelte gegen den Generalanzeiger, die Kollegen, die wirklich seit Wochen intensivst recherchieren in diesem Fall mit mehreren gestandenen Kolleginnen und Kollegen. Frau Zorlo, Sie haben jetzt sehr, sehr gespannt und sehr geduldig zugehört. Kennen Sie ein solches Verhalten aktuell im Kreis auch? Also dieser ruppige Ton, der ganz offensichtlich vorherrscht?
Leider schon. Also das ist das, was ich jetzt aus Bonn gehört habe, stellt für mich einen Tiefpunkt dar. Und so ähnlich haben wir es auch im Kreis erlebt. Es gab eine Medienschelte, es wurde persönlich angefeindet. Es war sehr emotional geprägt. Das kam vom Landrat selber, aber auch von der Koalition, von der CDU.
Was kam vom Landrat selber?
Dass man erwäge, Strafanzeige zu stellen, dass das alles, dass dieses Provinzblatt aus Bonn wurde gesagt, das ist nur ein Ausschnitt von dem, was gesagt wurde, dass das hier alles total übertrieben wird und eine Medienjagd sei. Also man ist gar nicht auf die Fragen da öffentlich eingegangen, sondern es sind alle anderen schuld. Und das ist eine für mich sehr unprofessionelle Reaktion auf so einen Sachverhalt. Und wenn man sagt, zum Wohle der Stadt oder zum Wohle des Rhein-Sieg-Kreises, dann müssen wir darüber sprechen. Dann ist da natürlich eine gewisse Dringlichkeit da. Natürlich hat man als Amtsträger das Ermessen zu sagen, ob hier diese Dringlichkeit vorliegt oder nicht. Aber wir können uns doch nicht an dieser Diskussion beschäftigen. Wir können ja direkt zur Sache kommen. Es ist kein so komplizierter Vorgang. Und den kann man auch ganz einfach zusammenfassen.
Sie sind ja beide Opposition, sowohl in Bonn im Stadtrat als auch im Kreis, im Kreistag. Das ist natürlich auch ein durchaus gefundenes Fressen für jeden Oppositionellen, eine solche Situation, wo man eben von Stadt- bzw. Kreisspitze wenig Aussagen, klare Aussagen aktuell bekommt. Der Vorwurf, dann mit Dreck zu schmeißen, ist eben auch gekommen in Ihre Richtung. Ziehen Sie sich den Schuh an?
Nein, auf keinen Fall. Und Opposition bedeutet nicht, dass wir Freude daran haben, gegenseitig Kolleginnen und Kollegen anzugreifen oder den Amtsträger. Das hat, das führt dazu, dass Menschen Politik, aber auch insgesamt unsere Aktivitäten halt negativ sehen. Wir haben daran kein Interesse. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Spaß daran. Wenn ich Zweifel gehabt hätte, muss ich sagen, dass die Reaktion am Montag im Kreisausschuss im Rhein-Sieg-Kreis bei mir dazu geführt hat, dass diese Zweifel ausgeräumt worden wären.
Diese ganzen emotionalen Ausbrüche und Anschuldigungen des Landrates gipfelten darin, dass er darüber nachdenke, eine Strafanzeige gegen Sie zu stellen wegen Geheimnisverrates. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Einschüchterung, Ärger, Gelassenheit?
Ich fand das nicht in Ordnung und es hat dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, wie kann man so tief sinken, dass man so auf Kreistagsvertreter losgeht, weil der Vorwurf ist nicht haltbar und nicht, also kann er gerne machen, ist meiner Meinung nach
vielleicht
nur eine Ablenkung.
Vielleicht sollten wir das kurz auflösen, um was es eigentlich ging. Also er hat Vertretern der Kreistagsfraktionen unter strengen Auflagen Akteneinsicht ermöglicht und dann standen Details aus dieser Akteneinsicht eben in der Zeitung. Haben Sie die Geheimnisse weitergetragen an die Zeitung? Waren Sie es?
Kann ich ja gar nicht. Ich habe keine Akteneinsicht gehabt. Ich habe die Informationen aus der Zeitung, die sehr viel detaillierter waren, als das, was im Kreisausschuss gesagt wurde.
Aber ist es nicht nachvollziehbar, wenn man sozusagen unter diesen strengen Auflagen Akteneinsicht gewährt und dann merkt man, okay, das wird durchgestochen und...
Das ist eine Ablenkung. Es sind ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, die Akteneinsicht hatten. Es gibt ja auch Vertreter, die mit diesem Beteiligte, die an diesem Verfahren sozusagen an diesem Vorgang beteiligt sind, sowohl die Vertreter der Gesellschafterversammlung, Vertreter des Aufsichtsrates, Verwaltungsmitarbeiter, alle möglichen Beteiligten gibt es. Es ist ja nicht so, dass nur zwei Vertreter Akteneinsicht hatten. Alle hatten Akteneinsicht. Hm.
Was ist dann in dieser Sitzung weiter passiert? Sie haben darüber berichtet auch schon, dass es ja auch persönliche Anfeindungen gab. Welche waren das?
Ja, dass man permanent die Kompetenz unserer Fraktionsarbeit in Frage gestellt hat, dass wir Wahlkampf machen würden, dass das eine, vor allem diese Äußerung bleibt mir im Gedächtnis, dreckige Politik machen würde. Das fand ich wirklich eine große Unverschämtheit, dass man sich da so abgearbeitet hat und sich nicht mit der eigentlichen Sache befassen wollte. Also diese Gegenwehr, die ich da gesehen habe und diese emotionale Entgleisungen von Politikern, die seit Jahrzehnten in diesen Gremien sitzen, habe ich so in der Form noch nie erlebt.
Wie erklären Sie sich das?
Ja, das war wie ein Wespennest. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich habe auf eine sachliche Beantwortung gehofft und auch erwartet, dass wir die Fragen, die wir haben, ausgeräumt werden. Also warum man diese Entscheidung unbedingt, also aus Sicht des Landrates, durchdrücken musste. Das hätte er sagen können, wenn es da Gründe gibt. Und auch insgesamt, der Landrat wusste ja von Herrn Penz, dass er Interesse an diesem Grundstück hat.
Also Eberhard Penz, der Univers-Chef,
genau.
Der große Parteispender im Übrigen auch, der nachweislich Interesse an dem Grundstück hatte.
Genau, das ist noch nicht mal verwerflich, darum geht's auch nicht, sondern einfach, wenn es Bestrebungen aus der Wirtschaft gibt, dann kann man mit diesen Bestrebungen oder Projektideen sozusagen auch in die politischen Gremien gehen. Man kann ja auch sagen, aus Sicht des Rhein-Sieg-Kreises macht keinen Sinn für uns, dieses Grundstück anzukaufen. Es hat strategisch vielleicht nicht diesen Wert, sondern es kann aus der Wirtschaft heraus vielleicht was anderes entwickelt werden. Es gibt andere Projektideen. Man kann, das ist ja Politik und das ist auch...
Das heißt auch der, das muss man ja auch sagen, auch der Besuch von Eberhard Penz, dem Univers-Chef, arrangiert von Christian Siegberg beim Landrat Sebastian Schuster, ist ja erst einmal nichts Verwerfliches, richtig? Aus Ihrer Sicht auch, oder?
Wenn man transparent damit umgeht, nein. Das ist, man kann sich an einen Landrat, an einen Amtsträger wenden, wenn man sozusagen einen Wunsch äußern möchte, dann muss man eben dafür sorgen, dass das in die politischen Gremien und somit auch in die Gesellschafterversammlung, in den Aufsichtsrat, also zu den Zuständigen kommt. Und dann gibt es immer Projektvorstellungen. Das finde ich noch nicht verwerflich, aber wie man damit umgegangen ist und die Reaktion von Herrn Penz, was ich aus der Zeitung gelesen habe, also Wutmail zu schreiben, das bedeutet für mich, Versprechen bekommen, die so nicht eingehalten wurden? Ist deswegen die Reaktion so extrem hoch?
Gut, das sind wir jetzt im Bereich der Spekulation natürlich. Ne? Und was eine Wutmail ist und was nicht, auch das ist natürlich immer Ansichtssache.
Ja, und unsere Rolle als Opposition ist ja auch da genau hinzugucken, weil es nicht Teil der politischen Kultur werden darf, dass persönliche Interessen und Stadt- oder Kreisinteressen vermischt werden. Und da ist auch dann die offizielle Aufgabe des Stadtrates, die politische Kontrolle der Stadtverwaltung. Und das ist genau das, was wir machen.
Ich will nochmal auf das Klima zu sprechen kommen. Das, was wir jetzt aus dem Kreis gehört haben, was wir aber auch jetzt gerade auch im O-Ton nochmal aus der letzten Stadtratssitzung gehört haben. Was macht das mit der Arbeit, mit der politischen Arbeit in Bonn?
Also das ist vielleicht dann auch das, was die meisten Menschen in Bonn mehr interessiert als das der Flugplatz Hangela, ist, dass diese Affäre und das Vorgehen der Stadtspitze dazu führt, dass der Oberbürgermeister eigentlich die ganze Zeit mit Selbstverteidigung beschäftigt ist und ein Stück weit gelähmt ist und wir als Stadt bei wichtigen Projekten, so ist zumindest unser Eindruck, in den letzten Wochen und anderthalb Monaten auch nicht vorangekommen sind, weil dafür so viel Zeit drauf geht. Jetzt kann man aber uns als Opposition nicht vorwerfen, dass wir den Finger in die Wunde legen und die richtige Strategie wäre, alle Fakten auf den Tisch, dann könnte man das auch sehr schnell ausräumen und wir könnten uns wieder auf die Sacharbeit konzentrieren, die mir im Übrigen auch eigentlich die Liebe ist.
Ich will nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir vorhin kurz angeschnitten hatten, nämlich auf den Umgang des Oberbürgermeisters mit den Medien, explizit mit dem Bonner Generalanzeiger. In der angesprochenen Ratssitzung hat er den Kollegen Baumann namentlich genannt, den Lokalchef des Generalanzeigers, einer der Reporter, die wirklich jetzt seit Wochen intensiv recherchieren und in einer enormen Fleißarbeit auch versuchen, Detail für Detail ans Licht zu bringen. Intendiert wird dort immer eine gewisse tendenziöse Berichterstattung seitens des Oberbürgermeisters. Das gipfelt zum Teil in einem skurrilen Posting auf Instagram, wo er sich in einem ganz normalen Hoodie zeigt und drunter schreibt, manche Medien erwecken derzeit den Eindruck, ich würde sogar mit der Oberbürgermeister-Amtskette schlafen gehen. Das alles macht momentan keinen besonders souveränen Eindruck. Inwiefern halten Sie diesen Umgang mit den Medien für problematisch aus Stadtspitze heraus?
Ich finde, das ist total problematisch. Ich will auch ganz klar sagen, dass in den vergangenen oder in den vorigen 5 Jahren mit der grünen Oberbürgermeisterin wurde uns auch sehr genau auf die Finger geguckt. Und wir haben auch sehr kritische Berichterstattung eingeholt bei vielen Projekten. Wir haben das hingenommen, weil das die Aufgabe der Medien ist, kritische Berichterstattung zu bringen. Und das muss man schlicht akzeptieren.
Also um das auch mal einzusortieren, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, die ich das jetzt überblicken kann, ist auch mir persönlich oder uns von Radio Bonn-Rhein-Sieg immer wieder vorgeworfen worden, dass man einem Oberbürgermeister, einer Oberbürgermeisterin gegenüber zu kritisch war oder zu hart nachgefragt hat oder so. Das gehört aber natürlich dazu. Das gehört bei allen Medien dazu. Das ist schließlich auch die Aufgabe. Und auch das, was sich jetzt im Kreis gezeigt hat vor der letzten Sitzung, dass der Landrat ein Interview mit dem WDR abbricht, die Frage nicht beantwortet und dann der Kamera den Rücken zukehrt und geht einfach. Ein ausgesprochen seltener Vorgang, möchte ich mal vorsichtig sagen, oder?
Genau, das war vor dem Kreisausschuss und dieses Verhalten hat sich so fortgesetzt. Und diese Medienschelte, das ist keine Kleinigkeit. Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Sitzung selber hatte trampeske Züge. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man das so verwischt und so angreift, dann ist das ein Angriff auf die Demokratie. Und da müssen nicht nur Opposition reagieren, sondern alle Vertreterinnen und Vertreter, die demokratische Werte verteidigen.
Ich finde auch, dass es total wichtig ist, regelbasiert vorzugehen. Und wir sind jetzt, wollte jetzt nicht in die super feinen Details gehen eben dieser Sitzung, aber der Kollegin Dietsch wurde das Wort entzogen. Zum gleichen Punkt durfte der CDU-Fraktionsvorsitzende gleich zweimal sprechen und er hat ja sogar dann noch den Redebeitrag.
Aber Frau Dietsch hatte natürlich schon, haben wir ja gerade gehört, extrem lange Redezeit.
Es war lange, ja, genau, aber genau, und der Herr Faber von den Linken durfte gar nicht sprechen. Also wir sehen, dass dieses Regelbasierte ist eigentlich total wichtig und da ist auch unsere Rolle drauf zu achten und vielleicht als Positivfall muss man an der Stelle die Stadtwerke hervorheben, denen wir absolut Respekt zollen für ihr regelbasiertes Handeln. Sie hatten ein großes Störgefühl beim Vorgehen der Stadtspitze und haben dieses Compliance-Verfahren gestartet und das war regelbasiert, das war transparent und das war richtig und so sollte es sein.
Genau, das ist ein Punkt, wo ich auch ganz klar sagen muss, bin ich froh, dass die Mechanismen, die wir haben in diesem Land, greifen. Da bin ich tatsächlich ein Stück weit beruhigt, auch wenn die Gesamtumstände unglücklich sind.
Das heißt, Sie beide gehen nicht davon aus, dass das Ganze ausgeht wie das Hornbacher Schießen. Wir regen uns jetzt alle wahnsinnig auf und es gibt ein großes Tohuwabohu, aber am Ende des Tages versickert alles irgendwo im Sande.
Im Sande würde ich jetzt nicht sagen, weil es führt ja schon dazu, hoffe ich, dass das Verhalten, dass Menschen, die so sich verhalten, dieses Verhalten nicht wiederholen und auch sich mal selber reflektieren Und Konsequenzen kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht ausschließen.
Also wir sehen auch, wir wollen die Aufklärung und falls notwendig, dann auch Konsequenzen. Ja. Und momentan muss man sagen, auch wie unseren Fragen ausgewichen wird, diese Motivation des Vorgehens und auch die Motivation der Art des Vorgehens, das wurde alles nicht beantwortet oder und das liegt natürlich schon nahe, dass eben diese anderen Gründe vielleicht eine Rolle gespielt haben, die Sie auch erwähnt haben.
Ganz zum Schluss noch, um konkret zu werden, was erwarten Sie jetzt vom Oberbürgermeister in der nächsten Ratssitzung? Also eine Erklärung, Akten, eine Chronologie der Ereignisse oder schon personelle Maßnahmen?
Die Erwartung ist die Beantwortung unserer Fragen und er kann dann natürlich daraus auch unmittelbar Konsequenzen ziehen, aber in erster Linie geht es darum, unsere Fragen zu beantworten und darzustellen, was war zum Zeitpunkt, als diese Bitte oder Weisung aus dem OB-Büro an die Stadtwerke ging, was war da die Argumentationsgrundlage, weil aktuell ist es ja so, dass uns Argumente, die nicht nachvollziehbar sind, vorgelegt wurden, die auch erst nach der Herausgabe dieser Weisung überhaupt zusammengestellt wurden.
Was erwarten Sie vom Landrat? Also Transparenzoffensive oder juristische Abwehr? Was glauben Sie, was passiert?
Ich erwarte von ihm, dass er auch auf die neuen Fragen von uns eingeht. Also da geht es tatsächlich darum, was konkret nach dem 12.12., nach der Gesellschafterversammlung, mit welchen Initiativen sozusagen der Oberbürgermeister Bonn an den Landrat herangetreten ist. Wenn dem so ist, möchten wir da gerne Auskunft haben und wie die Reaktion des Landrates war. Und ich hoffe dadurch, dass der Landrat dann auch seine Reaktion schildern kann und damit auch zur Aufklärung beitragen kann.
Gehen wir mal beide Fälle durch. Herr Rutte, welche Konsequenzen wären aus Ihrer Sicht angemessen, sollte sich bestätigen, dass es seitens des Oberbürgermeisters einen unzulässigen Einflussnahmeversuch gegeben hat?
Es ist sehr schwer, das hypothetisch zu beantworten, muss ich ganz, ganz offen sagen. Wenn herauskäme, dass es wirklich durch Parteispenden motiviert wäre, ich glaube, dann wäre das Vertrauen beispielsweise in den Oberbürgermeister so tief erschüttert, dass ich mir schwerlich vorstellen kann, dass er weiter diese Stadt führen kann und mit den Stadtwerken in Zukunft für die zum Wohl unserer Stadt zusammenarbeiten kann. Aber wie gesagt, ich will da keine Vorverurteilung treffen. Es kommt wirklich sehr darauf an, wie klar jetzt die Beweise gezogen werden können.
Wie sehen Sie das aus Kreissicht?
Sie haben ja gerade hypothetisch gefragt. Also wenn Korruption vorliegt, muss Korruption auch geahndet werden. Da gibt es keinen Schönreden.
An beide andersrum, wenn sich die zentralen Vorwürfe nicht bestätigen, sind Sie dann auch bereit, genauso laut und in genauso großer Länge zu antworten?
Wenn sich das alles in Luft auflöst und jetzt kommt der große Aktenvermerk, wo schon Ende November klar war, warum da diese Bedenken vorliegen, dann sagen wir natürlich, okay, gut, dass es aufgeklärt ist, dann hat womöglich doch niemand was falsch gemacht, außer die Person oder der Oberbürgermeister hätte dann eben 2 Monate damit gewartet, uns die entscheidenden Argumente zu liefern. Das wäre jetzt schon, aber warum, ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, also wenn nichts vorliegt und wir, wenn unsere Fragen oder sozusagen unhaltbar waren, habe ich gar kein Problem damit, das auch klar zu kommunizieren, auch öffentlich zu kommunizieren. Ich habe kein Interesse daran, dass wir einen Amtsträger haben, der sozusagen die Grenzen überschreitet. Das muss ich klar kritisieren. Und wenn er sie nicht überschritten hat und alles sozusagen im Einklang mit unserer Rechtsordnung ist, dann darf ich das auch so sagen. Es ist ein Amtsträger und da muss man auch respektvoll mit umgehen.
Ich bedanke mich für das spannende Gespräch über politisches Klima in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis und bin gespannt auf die Antworten, die ehrlicherweise nur 2 Männer liefern können und auf die warten wir vielleicht bis Anfang Februar. Besten Dank für das Gespräch, Frau Zörlo, Herr Rutte. Besten
Dankeschön.
Dank. Vielen Dank.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.